Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Als ich 7 war, waren Sie 12. In einer Rockband, die als Freund nicht besonders war. Liz lebte von einem enormen Treuhandfonds und hatte noch nie in ihrem Leben einen Job gehabt. Also die sind Anfang 20 und wir bewegen uns in den 80er Jahren in New York. Ich arbeitete damals in Boston als Kellnerin in einem italienischen Restaurant in der Newbury Street. Nach New York war ich gekommen, um sie zu besuchen. Wir hatten uns Jahre zuvor kennengelernt in der Highschool bei einem Sommerkurs in Mexiko. Jetzt lebte sie in einem geräumigen Zwei-Zimmer-Apartment im 21. Stock eines Gebäudes mit Portier an der Ecke 16th and 3rd Avenue. Die Fenster boten einen umwerfenden Blick. Ich schaute gegen die Herbstsonne, es war hell und doch war die Luft hier drin angenehm kühl. Ich wollte sagen, was ist so schlimm daran, eine Bankkassiererin zu sein, aber ich kannte die Antwort. Das war nicht cool. Das war Durchschnitt. Das war Arbeit für den Mann und nicht selbst Kunst machen. Wirklich, es ist schön, sagte ich noch einmal. Und ich meinte es auch so. Meistens war ich eifersüchtig. So ein Tattoo hätte ich mir nie leisten können. Ich musste arbeiten und hatte keine Ahnung, welche Arbeit ich brauchte, um mir in Zukunft eines leisten zu können. Kassiererin in einer Bank war immerhin besser als beruflich Schwänze zu lutschen. Ich war erst 21. Ich füttere noch die Katzen und dann gehen wir einkaufen, sagte sie und stellte ihre Kaffeetasse in die Spüle. Sie hatte zwei Katzen, eine riesige, halbblinde, Dave, und ein kleines Ding, Susie. Ich spülte das Frühstücksgeschirr, während sie sich um ihre Lieblinge kümmerte. Dann gingen wir aus. Es war ein traumhafter Tag und das East Village war so anders als Alston, das Viertel, in dem ich in Boston wohnte. Es war so viel cooler, so wie Liz cooler war als ich. Es hatte eine geheime Sprache, die ich spüren, aber nicht entziffern konnte. Nichts wollte ich mehr, als den Schlüssel zu dieser Sprache in den Händen zu halten. Aber einstweilen konnte ich nichts anderes tun, als meinen allzu langen Hals zu recken und die Leute und Geschäfte, die an mir vorüberzogen, in mich aufzusaugen. Pass auf, Linda, sagte Liz, wie immer genervt von meiner Tollpatschigkeit. Du läufst dauernd in mich rein. Das nächste Mal, als ich sie besuchte, war ich sehr traurig. Mein Freund Ron hatte mich wie Scheiße behandelt. Ich war 2 Jahre lang mit ihm ausgegangen und er war der erste Mann, bei dem ich einen Orgasmus hatte. Ja, er hatte mir sogar einen Orgasmus verschafft, bevor ich mir selbst einen besorgt hatte. Und so hing ich sie an ihm. Aber er war ein Arschloch. Er ließ sich $600 von mir und dann beantwortete er 2 Wochen lang meine Anrufe nicht. Die letzten 2 Tage dieser 2 Wochen stand ich nachts draußen vor seiner Wohnung, starrte auf das Licht in seinem Schlafzimmerfenster, völlig blöd vor Selbsthass. Wenn er dann doch anrief, meinte er, er könne mich jetzt gerade nicht treffen. Er brauche seinen Freiraum. Ich hatte 3 Tage hintereinander arbeitsfrei, also nahm ich den Greyhound, um Liz zu besuchen. In dieser Hinsicht tat sie mir gut. Sie wies mich nie ab. Sie ließ es zu, dass ich sie besuchte. Guck mal, sagte sie und streckte das Kinn nach oben. Sie hatte ein neues Tattoo mit mittelalterlichen Schriftzeichen auf dem Hals. Ist das dein Name? Ja, klar, es hat so weh getan, aber das war es wert. Ist echt was für Knastbrüder. Keiner wird mich jetzt mehr blöd anmachen. Ich versuchte mich an irgendwas zu erinnern, wo jemand sie blöd angemacht haben könnte, aber mir fiel nichts ein. Sie ging auf eine piekfeine Privatschule, eine Quäkerschule in San Francisco. Es gab ein paar Geschichten von gemeinen Kindermädchen. Trotzdem, ich war immer verblüfft, wie sicher ihr Leben doch war. Wow, ich bestaunte ihr Tattoo, das ist ja echt krass. Ihr Freund Dylan, der im gleichen Haus wohnte und in einer Punkband spielte, sei gerade wieder in L.A., wo er seine Freunde von Crossroads treffe, erklärte sie. Crossroads, fragte ich, ist das nicht eine Reha-Klinik? Nein, Linda, sagte Liz, als ob ich die bescheuertste Person der Welt wäre. Das ist die Schule, in die er in L.A. gegangen ist. Da Dylan nicht in der Stadt war, durfte ich mit Liz in ihrem Bett schlafen. Das war ein riesiger Genuss für mich. Ich konnte mit meinen Händen durch ihr struppiges, aber weiches, kurzgeschorenes Haar streichen. Sie war üppig. Wir lagen in der Löffelchenstellung und meine Hände berührten ihre vollen Brüste. Sie war wie ein großes, gemütliches Kissen für meine Ecken und Kanten, meinen gewöhnlichen, knochigen Körper. Ich kostete die Nähe richtig aus. Ich war damals so verletzt, so wütend auf meinen Freund und so wütend auf mich selbst, dass er es mir besorgen musste, damit mir einer abging. Bevor wir uns schlafen legten, zogen wir uns wie spielende Kinder die Decke als Zelt über den Kopf. Plötzlich blühten in der vom Deckenzelt geschaffenen Blase unsere warmen, feuchten Körper auf. Wir hatten, wie Kinder, eine neue Welt betreten. Diese Intimität, die Hitze unserer Körper, unser animalisches Selbst, sicher und beschützt. Wir hörten ein winziges Miau über uns, fühlten die zarten Schritte kleiner Pfoten. Liz öffnete die Decke und ließ das Kätzchen herein. »Komm herein, Susie Q. Komm her, Mitze«, murmelte Liz. Und schon war Susie da. Schnurrend schlich sie zu unseren Füßen und rollte sich zusammen. »Weißt du, Dylan und ich haben eigentlich keinen Sex mehr«, sagte sie. Ihr Körper, eine gelbe, heiße Frucht direkt neben mir, unter dem Laken. Ich spürte ihren Atem. Meine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt und so konnte ich sie wenigstens ein bisschen sehen. »Wirklich?« Ron und ich trieben es wie fit gespritzte Tiere, wenn wir uns mal sahen, heftig, aber wir sahen uns eben nicht mehr so oft. »Ihr zwei seid so ein tolles Paar. Warum glaubst du, dass ihr keinen Sex mehr habt?« »Wir sind wie beste Freunde, ich weiß nicht, uns fehlt sowas wie Leidenschaft. Er ist wie mein Bruder.« Sie rollte auf den Rücken. Es wurde stickig. Sonst schlug man da die Decke zurück und fühlte sich unglaublich erleichtert. Sie drehte sich wieder und sah mich an. »Manchmal denke ich, es liegt daran, dass wir angefangen haben, offen voreinander auf die Toilette zu gehen, als ob das der Anfang vom Ende der körperlichen Anziehung gewesen wäre.« »Wow, vielleicht solltet ihr zu einer Beratung gehen. Ihr zwei seid so gut zusammen. Ron und ich, wir haben Sex, aber wir sind schrecklich zusammen.« »Ihr seid schrecklich zusammen?« »Er ist schrecklich zu dir, Linda. Das ist was anderes.« Ich schlug die Decke zurück, irgendwie unwillkürlich. Die frische Luft kühlte meine roten Wangen. Susie huschte hinaus und rieb dabei sanft ihr federweiches Fell an meinem Körper. »Du hast recht, Liz, du hast recht.« Am nächsten Morgen gingen wir noch einmal einkaufen. Ich besaß nie so viel Geld, aber sie hatte eine Kreditkarte, die ihre Mutter jeden Monat bezahlte, und einkaufen war für sie so etwas wie für mich das Kellnern. Für sie war es ernsthafte Arbeit. Ich versuchte nicht mit ihr zusammenzustoßen, während ich aufgeregt mit ihr die Straße entlang lief. Ich musste einfach überall hinstarren. Ich war vom East Village fasziniert. Liz kaufte dunkle, steife Jeans, einen tannengrünen Kaschmirpulli, angeblich für einen Besuch bei ihrer Großmutter, und eine klassische gelbe Lackhandtasche. Dann kehrten wir zum Mittagessen in einem Lokal in der Sixth Street ein, in dem wir schon einmal gewesen waren. Über eine Treppe hinunter mit einem bezaubernden Garten. Ein Klavier stand im Hintergrund und manchmal spielte da auch jemand, aber nicht an diesem Tag. »Ich bin jetzt Veganerin, Linda.« »Was heißt das?«, fragte ich. »Ich esse einfach keine Tiere. Ich konsumiere auch keine tierischen Nebenerzeugnisse mehr. Keine Milch, keine Milchprodukte, keine Eier, keinen Honig, kein Leder«, fuhr sie fort. »Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das ganze Lederzeugs, das ich bereits habe, aussortieren soll.« »Wow, das ist stark. Das ist echtes Engagement. Keinen Honig?« »Ich hatte keine Ahnung, dass Honig so schlimm ist.« Still aß ich meinen Salat. Ich war keine Vegetarierin, aber vor Liz tat ich ein wenig so. Tatsächlich habe ich nie zu ihr gesagt, ich bin Vegetarierin, aber ich aß nie Fleisch in ihrer Gegenwart. Also in meinem Kopf war ich nur halb unehrlich, falls es sowas gibt. »Es ist eine Sache des Prinzips. Bienen produzieren Honig für ihre eigenen Zwecke, nicht für uns. Wir glauben, die Welt gehört uns, aber wir müssen sie uns mit anderen Lebewesen vernünftig teilen«, sagte Liz, die dabei die wunderbare Kraft der Rechtschaffenheit vom Grunde ihres Herzens ausstrahlte. »Es liegt bei jedem Einzelnen von uns, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Genau das brauchen wir, um die sinnlose Ermordung von Tieren durch die selbstsüchtigen, hasserfüllten reichen Leute dieser Welt zu beenden.« »Stimmt«, sagte ich und dachte an all die Schinken, an all den Schinken, den ich essen wollte, sobald ich wieder in Boston war, und war so verwirrt, so voller Ehrfurcht und Bewunderung für Liz. Sie wusste, was richtig war, und sie hatte sogar den Verstand, um dann auch dementsprechend zu leben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nichts, nicht mal wie ich alleine kommen konnte, und so verblüfften mich ihre Überzeugungen und Gewissheiten. Ich wollte sie sein in so vieler Hinsicht. Ich wollte reich sein und sicher in meiner Rechtschaffenheit. Ich wollte große Brüste haben und einen Freund, einen netten Freund, selbst wenn er ein Rockheini war. Später wollten wir einen Freund von ihr und Dylans Band Inner Revolution im CBGB spielen sehen. Ich war so aufgeregt, mir Bands anzusehen, das war absolut das Liebste, was ich in Boston machte, und das CBGB in New York war der historische Club, in dem ich noch nie war. Wie würde er sein im Vergleich zum Red in Boston? Ich zog Hotpants aus Wildleder an, die man an der Seite zuschnüren konnte, dazu schwarze Lackstiefel, hey, ich war auch ein bisschen vegan, und klobige Stöckelschuhe. Ich trug ganz sicher keinen BH, ich trug nie BH. Liz sah mich an. Bist du sicher, dass du das tragen willst? Ja klar, wir gehen ins CBGB. Ich bin aufgeregt. Ich war noch nie dort. Dann fiel mir ihr Outfit auf. Es bestand aus dunklen, ausgewaschenen Schlabberjeans, Basketballschuhen und einem einfachen schwarzen T-Shirt. Wie gesagt, 80er Jahre. Wow, der Stil ist mal was ganz anderes, was? Wahrscheinlich, du siehst irgendwie geschmacklos aus. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Meine Jeans anziehen? Ich hatte das Gefühl, das würde keinen Spaß machen, und es sollte unbedingt Spaß machen. Ich möchte es einfach krachen lassen. Wenn du meinst. Gehen wir. Ist egal. Im CBs war es perfekt. Es stank, es war dunkel, schmutzig und übersät mit Graffitis. Ich hatte mir vorgenommen, herumzuhüpfen und Woohoo zu brüllen. Stattdessen trank ich wie ein Loch. Die Musik war so laut, dass ich die Gespräche, die Liz mit ihren Freunden führte, nicht richtig hören konnte. Ich kannte niemanden von ihnen wirklich und fühlte mich ein wenig ausgeschlossen, ein wenig gehemmt, aber meine Freude, im CBs zu sein, wurde dadurch nicht getrübt. Die Musik war anders als von den Bands, die ich in Boston oft gehört hatte, ernster, weniger Spaß. Sie sagten wichtige Dinge, sie drückten eine Haltung aus. Alle sahen aus wie Liz, nur dass sie eben junge Männer waren. Ich mochte Musik, die sexy und zornig war. Ich mochte eine Band namens Zugzug, was nach Auskunft der Jungs aus der Band auf Neandertalisch ficken hieß. Eine Band hörte gerade auf zu spielen, als ich mit wiegenden Hüften direkt neben Liz und ein paar anderen Leuten stand. Sie musterten mich mit einem Blick, den man ignoriert, wenn man betrunken ist, aber der Eindruck, die Spitze, bleibt, und am nächsten Morgen, verkatert, kriegt man das nicht mehr aus dem Schädel. Dylan ist in Silver Lake auf eine Party gegangen und hat sich super mit Thurston unterhalten. Dylans Band spielt vielleicht bei einigen Auftritten ihrer nächsten Tour als Vorgruppe, sagte Liz. Das ist cool, ziemlich cool, sagte ein nach vorn gebeugter, überall tätowierter Typ neben mir. Wer ist Thurston? Fragte ich. Thurston Moore, sagte der Typ. Seine Stimme dehnte bestimmte Silben, andere wurden verschluckt. Ich brauchte ein wenig, um den Akzent zu erkennen, aber dann hatte ich es. Kiefersperre. Ich hatte einige andere Leute aus Darien oder Greenwich kennengelernt, die genauso redeten. Wer ist das? Fragte ich. Puh, Sonic Youth, Mann? Ich glaube, ich habe schon mal von ihnen gehört. Alle dachten, das wäre ein Witz, und lachten. Dann sprachen sie über Drew Barrymore, und ich wusste, wer das war. Aber ich ging trotzdem zur Theke und bestellte noch einen kurzen und ein Bier. Am nächsten Morgen machte Liz Kaffee und brachte ihn zum Bett. Sie schmiegte sich an mich, fühlte sich warm an und roch süß, nur ganz leicht abgestanden. Ich wollte zurückzucken, ich fühlte mich ekelhaft. Danke, krächzte ich. Du warst ganz schön zugedröhnt gestern Abend. Verdammt, ja, soll ja auch so sein, wenn man in einem Rockclub abfeiert, oder? Pass auf, Linda. Viele meiner Freunde führen ein ganz normales Leben, verstehst du? Die Abstinenzszene. Kein Fleisch, kein Alkohol, keine Drogen. Ich meine, dieser Scheiß kann das Leben von Menschen zerstören. Es geht nicht ums Feiern. Es geht darum, dass man nicht die falschen Entscheidungen trifft. Ich sah auf den Haufen nuttiger Kleidung neben dem Bett. Tut mir leid. Muss dir nicht leid tun, aber du solltest deinen Scheiß vielleicht geregelt kriegen. Ich lasse jetzt eine kurze Stelle aus. Da geht es noch ein bisschen weiter. Sie wird immer noch ein bisschen mehr gedemütigt von ihr und von dem Freund von Linda, von Dylan. Bis plötzlich in dem Apartment von Linda in New York, in diesem Luxus-Apartment, plötzlich was passiert. Ich rieche Rauch. Ich ging zur Tür und genau in dem Moment, als ich sie öffnete, ging in dem Gebäude der Feueralarm los. Durch den Flur zog Rauch. Wir waren im 21. Stock. Schnell schloss ich die Tür. Oh Gott, sagte Liz. Wir müssen hier raus, rief ich. Meine Stimme hatte etwas Hysterisches. Ihre Wohnung stank jetzt richtig. Ich konnte den Rauch unter der Tür hervorkriechen sehen. Nervös ging ich auf Liz und Dylan zu, die stumm rumstanden. Wir hauen ab jetzt. Die Katzen! Liz lief in die Küche. Scheiß auf die Katzen, schrie ich, und schon im gleichen Moment bereute ich es zutiefst. Liz hatte sich zwei Katzenkörbe geschnappt, die oben auf dem Kühlschrank lagen. Ihr rundes Gesicht war feucht von Tränen. So stand sie da, schockiert, verwirrt. Ich riss ihr einen Korb aus der Hand und suchte verzweifelt nach den Katzen. Ich entdeckte den großen Kater Dave, packte ihn am Kragen und stopfte ihn mit einer Vorscheid, die ich gar nicht von mir kannte, in den Korb. »Hör auf, du tust ihm weh«, jammerte Liz. »Mann«, sagte Dylan, »nicht so grob.« »Leck mich, du verschissener Schlappschwanz«, schrie ich ihn an. »Du stehst bloß rum und wartest, dass die Dienstboten alles für dich erledigen.« Ich ließ den Korb fallen und blickte mich um. Liz hielt Susie mit dem Korb vor sich und versuchte vergeblich, die protestierende Katze irgendwie reinzukriegen. »Komm schon, Susie, meine Süße, sei eine brave Katze«, schnurrte sie. Ich fasste die Katze wie einen Sack Müll, rammte sie in den Korb und schloss ab. »Wir hauen ab«, schrie ich. Dylan hielt Dave, Lisa, Susie. Als wir die Tür öffneten, war überall Rauch. Den Aufzug probierten wir alle drei erst gar nicht. Es gab zwei Treppenaufgänge, wir nahmen den ersten und öffneten die Tür. Der Rauch war weiß, dick und bewegte sich in kleinen Wolken. Mit zugekniffenen Augen und angehaltenem Atem stürzten wir die Treppe hinunter. Dann rannten wir noch eine Treppe runter, aber der Rauch war dicker und unsere Augen, unsere Lungen taten weh. »Wir nehmen das nächste Treppenhaus«, brüllte Dylan gegen das Heulen der Sirene an. Im 19. Stock sprangen wir rein in den Flur, wo es sofort besser wurde. Die Erleichterung darüber beruhigte uns fast einen Augenblick lang. Dann rannten wir zur anderen Treppe. Der Rauch war auch da, aber bei weitem nicht so schlimm, bei weitem nicht. Und so schlugen wir uns durch, den ganzen Weg bis zum Erdgeschoss, dann raus und zwei Blocks die Straße runter, bis wir auf einer Bank in einem winzigen New Yorker Park saßen, während die Abenddämmerung um uns hereinbrach. Stille, Erleichterung und bei mir Scham, Scham, Scham. Sie kann diesen frischen, scharfen Stich versetzen, der einem das Gefühl gibt, ganz in der Gegenwart zu leben. Alles andere verschwindet, keine Langeweile mehr, keine Zweifel, keine sorgenvollen Gedanken an die Zukunft, die Vergangenheit, an Ron, ganz erfüllt von Selbstmitleid und dem Jetzt. In diesem Augenblick drehte sich alles um mich und was bei mir schief lief. Ist eine Art Taufe, wenn sich die Tore der Reue öffnen. Es tut mir leid, sagte ich. Das tat gut. Jetzt erst bemerkte ich die blutigen Kratzer an meinen Unterarmen. Sie waren geschwollen und brannten. Kratzspuren der Katzen. Der Schmerz war ein Beruhigungsmittel gegen meine Scham. Liz schniefte und umarmte ihren Katzenkorb. Dylan starrte ins Leere. Der Gestank nach Katzenpisse war tröstlich und zugleich kaum auszuhalten. Ich hatte Angst, sagte ich. Und dann wurde mir klar, dass sie mich endlich wahrgenommen hatte. Mich, ihre Freundin, die bisher nur ihr Fußabtreter war, ihre prollige Freundin, die zu nah neben ihr ging, die nicht wusste, was Crossroads oder Sonic Youth war. Ich hatte endlich Eindruck bei ihr hinterlassen, einen schlimmen, aber immerhin einen Eindruck. Das war, bevor ich wusste, dass wir unser Leben auf diesem Planeten verbringen, indem wir im Auto unseres eigenen kleinen Verstandes herumkurven, in unserer in sich geschlossenen Welt. Ja, das war, bevor ich das wusste, als ich noch dachte, dass ich irgendwie auch will, als ich dachte, dass die Leute mich sehen, tief in mich hineinsehen, all meine Liebe und Lebensfreude sehen, das funkelnde Überschäumen meiner Lebendigkeit. Aber wir sind nur wichtig, wenn wir etwas Schreckliches tun, dann sieht uns jemand, und nur dann. Wow, sagte Dylan, das war heftig. Wir waren in Sicherheit, der Himmel. Verwirrung war vorbei. Die Lichter in den hohen Gebäuden waren Nadelstiche, kleine Löcher in der Welt, die Löcher eines Sicherheitsnetzes, das uns umgibt. Eine Zeit in meinem Leben war vorbei und sie war ziemlich schlimm zu Ende gegangen. Und doch, wie schön jung zu sein, noch nicht einmal meinen eigenen Körper entdeckt zu haben, was Stunden unter dem Duschkopf der Badewanne schließlich endeten, anderen ausgeliefert zu sein, noch so viel vor mir zu haben und so leicht einen anderen Menschen enttäuschen zu können. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, das Buch kommt im April raus, Madeleine von Paula Baumer. Wer sich die Bücher bei uns anschauen will, am Stand gleich um die Ecke hier, G208 in der Halle 5. Wie gesagt, es gibt einen Erzählungsband, Baby, sehr witzig, in einem ähnlichen Ton über junge Paare und Kinder und 9 Monate einen Roman für ihn. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.